Aber man kann sich nicht in alle Richtungen gleichzeitig zoomen. Also dann wird es ein bisschen oberflächlich, ne? Deswegen so dieses irgendwie T-shaped oder vielleicht M-shaped, dass man zwei Spezialisierungen behält und sagt, eine Sache oder zwei Sachen kann ich in der Tiefe wirklich gut. Aber ich habe schon auch einen Überblick. Ich weiß grundlegend, wie Tracking funktioniert, wie Consent funktioniert. Ich weiß grundlegend, wie eine Push-Kampagne funktioniert, was bei Meta und TikTok passiert. Diesen Überblick, glaube ich, sollten wir irgendwie alle so weitgehend haben. Aber ein Kanal, und sei es Technical SEO oder sei es immer noch SEA und Google Ads oder sei es Scripting und Technical, was natürlich immer der wertvollste Teil sein wird, gerade nach vorne blickend. So eine Spezialisierung sollte man wirklich drauf haben. Sonst ist der Mehrwert, den man stiftet, halt nicht so hoch.
Wo stehen wir eigentlich im Bereich der bezahlten Reichweiten bei Plattformen wie Meta und heute im Fokus Google als Werbeplattform? Aufgewachsen sind wir irgendwie alle mit dem Bewusstsein, okay, wenn wir bei Google werben, haben wir hier einen starken Pull-Kanal für unsere Botschaften. Nur Google ist viel mehr geworden als Plattform, wo ich mittlerweile Pull- und Push-getriebene Werbeanzeigen für mich zum Besten nach draußen tragen kann. Nur es ist sehr viel im Wandel. Und wir haben steile Thesen mitgebracht für unseren heutigen Gast. Nur bevor wir zu dem Gast rüberspielen, auf den wir alle warten, Xander, fantastisch, dass du heute da bist. Grüße gehen natürlich raus an unsere Moderatorin Sarah, die heute anderweitig beschäftigt ist. Aber das soll den ganzen Gang abkommen, sondern es gehen ganz liebe Grüße raus an Sarah. Xander, richtig großartig, dass du hier bist. Gründer, Geschäftsführer der 121 Watt, die hier im positiven Schuld an dem ganzen Format und auch dem 121 Watt Podcast ist. Schön, dass du da bist.
Ja, einen schönen guten Morgen oder guten Abend, je nachdem, wo wir euch gerade antreffen. Und finde das riesig. Ich finde das aber noch viel toller, dass wir den Olli heute da haben. Und vielleicht auch ganz kurz der Grund, warum wir den Olli heute da haben. Ich lese ja regelmäßig LinkedIn, wie wir das alle machen. Und Olli hatte einen sehr bemerkenswerten Post, wo er so ein bisschen dargestellt hat, wie sich eigentlich von früher das Thema Google Ads zu heute entwickelt hat. Und habe das gelesen, dachte, Mensch, das ist ein super spannendes Thema, weil das natürlich ganz viel mit Skillsets auf der einen Seite zu tun hat, aber natürlich auch Olli eigentlich perfekt hier als Stimme heute ist, weil du so unglaublich lange Erfahrung schon in dem ganzen Google-Ads-Bereich hast. Und manche erinnern sich vielleicht sogar, dass der Olli mal bei uns Referent zu Google-Ads war. Das war irgendwann in den 10er Jahren oder so. Aber ich glaube sogar fast noch in den 20er Jahren. Olli, herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist super schön, hier zu sein.
Und jetzt ist natürlich die Frage, Olli, mit welcher These du nach draußen gegangen bist, weil ja, in den letzten gefühlt 10 Jahren, wenn man das mal vergleicht, hat sich ja wirklich sehr viel getan. Wir sprechen nicht nur in der Oberflächengestaltung von Google Ads oder auch der Umbenennung von Google AdWords zu Google Ads, sondern es ist noch viel mehr passiert. Und vielleicht tut es auch noch ganz gut, nicht nur, dass wir dich hier als Referenten am Start haben, sondern auch tatsächlich wurdest du mit deiner Agentur, der Boutique Agency, gekürt letztes Jahr, ganz frisch 2023, von Google und der Boston Consulting Group, auch im Bereich der KI und Automatisierung, was Anzeigenkampagnen angeht. Das mal so als kleiner Schwenk, aber vielleicht nochmal auch für zu unserer Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, worum ging es in deinem Post?
Ja, sehr gerne. Also vielleicht nochmal von, es geht nicht nur um die letzten 10 Jahre, es geht eigentlich um die letzten 20 Jahre Google Ads. Wahnsinn. Und die ganze Entwicklung. Also ich mache das tatsächlich seit 2004 jetzt und 2008 oder so, glaube ich, Alexander, waren die ersten Seminare und da ging es halt noch super stark darum, wie schließe ich Keywords aus, wie welche Anzeigen kann ich dann AB testen, bloß nicht auf Rotationen, die ganzen Einstellungen. Es ging um die ECPC-Gebote, die irgendwann kamen, um die irgendwann kam DKI, dynamische Keyword Insertion in die Anzeigen, großes Ding. Dann irgendwann kam auch mal das erste Link-Checker-Skript und es ging ganz viel um Reporting. Also alles, was man gemacht hat, passierte im Google Ads Interface, damals im Google AdWords Interface. Und das hat sich so krass geändert zur heutigen Zeit, wenn man Google Ads betreibt und damit auch eben das Skillset von SEA-Managern, Managerinnen. Heute passiert, würde ich sagen, mehr als die Hälfte der Zeit außerhalb des Google Ads Interfaces, um Google Ads zu optimieren. Also Tracking und Consent-Konfiguration halt super wichtig. Ne? Das heißt, damit ist man schon im Tech-Bereich. Es geht um Setup und Automation von Datenfeeds. Und also vor allem für größere Advertiser, ne? Da spielt sich viel im Datenfeed ab, im Produktdatenfeed. Es geht um Text-Bild-Video. Also dort sind wir quasi auch Creative Directors und haben hier dann Konzeptionen, wie man strukturiertes Anzeigen-Test Testing im Push-Marketing. Ne? Es geht um Looker Studio, es geht um GA4, es geht um generative AI, ne? Davon ganz klar sprechen wir jetzt alle. Es geht um BigQuery-Skills, um große Daten in Rohdaten zusammenzuführen, vor allem seit dem Launch von Universal Analytics zu GA4. Und es geht ganz viel um Kommunikation, weil es so komplex geworden ist auf einer strategischen Ebene. Aber früher war das so, man hat halt so sein Ding gemacht und sich schön im Google Ads Interface versteckt und rumgefummelt und das war dann so die Magic und dafür wurde man bezahlt und es war auch alles gut und inzwischen muss man halt super viel kommunizieren, um genau das einzuordnen, die Stakeholder alle einzubinden und deswegen ist ein SEA-Manager heute völlig anders aufgestellt als noch vor 10 oder 15 Jahren.
Das finde ich halt einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Bedeutet, ich beobachte das ja auch strategisch, dass Google ja hier sehr, sehr bewusst Hilfe zur Selbsthilfe auch vor allen Dingen aufsetzt, was die Oberflächengestaltung auch des Tools angeht. Weil ich will es mal behaupten, Olli, du oder auch ihr als Agentur, ihr seid so die 5% der werbetreibenden Menschheit, die in der Lage war, diese Werbemanager richtig zu bedienen.
Ja, davon gehe ich jetzt mal aus, ja.
Genau. Und die 95% der anderen, die das, sagen wir mal, noch so aus der klassischen Mediaagentur-Perspektive zum Beispiel dann letztlich benutzt haben, diese Tools, sind sehr auf Reichweite gegangen, hatten krasse Streuverluste und waren einfach nicht effektiv in ihren Werbekampagnen, wo dann halt auch Google natürlich Verluste eingesammelt hat. Und natürlich schafft dann hier Google eine Win-Win-Situation, dass die Oberfläche sehr einfach gestaltet wird. Es ist ja eine Interviewstrecke praktisch mittlerweile geworden, die ich durchgehe, um dann Kampagnen zu schalten, damit halt einfach die 95% der Masse, die dort bucht, vielleicht dann etwas bessere Kampagnen erstellen kann. Ist das so erstmal das, weil das muss ja auch ein Ziel von Google sein.
Ja, das hat zwei Ebenen. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele kleine Werbetreibende, die in Summe sehr, sehr wichtig auch sind für Google. Ne? Und nehmen wir mal als Beispiel, ich komme aus einer Handwerksfamilie und wir haben einen Malerbetrieb. Das ist jetzt so ein Klassiker. Oder man bucht halt kleine Kampagnen im B2B-Bereich oder es gibt wirklich sehr, sehr viele und die KMUs sind für Google, denke ich, auch sehr, sehr wichtig als Werbetreibende. Und das Modell ist für Agenturen schwierig, gut zu skalieren, also hunderte von Kunden so zu betreuen, dass das funktioniert und die würden vielleicht auch nicht genug dafür zahlen. Ne? Deswegen machen das natürlich auch viele selbst und Google geht da auch selbst sehr, sehr stark in den Vertrieb gegenüber diesen Partnern. Und für die heißt Google Ads natürlich wieder was ganz anderes. Also die arbeiten nicht Produktdatenfeeds ab, die arbeiten nicht mit BigQuery. Und für die wären natürlich diese Einstellungen, die wir schon vor 10 Jahren hatten, doch auch relevant. Weil wenn ich jetzt den Tipps des Google Reps Ansprechpartners, sage ich mal, für meine Frau ist Coach, ja, wenn ich da die Kampagne das alles anwenden würde, dann hätten wir da riesen Streuverluste, ehrlich gesagt, weil gerade so kleine Betriebe, Freelancer, B2B, die wissen ganz genau, wer die Audience ist und müssen die Zielgruppen ja dann streuverlustfrei erreichen, weil die haben halt wirklich keinen Cent über. Ne? Und da nützt auch, wenn du 2 Conversions im Monat hast, dann nützt auch die AI nicht viel, ne? Weil worauf soll sie dann optimieren? Sie könnte natürlich dann die Conversions poolen und so über den Markt, aber in der Praxis funktioniert das nicht so gut. Das heißt, wir haben hier zwei verschiedene Audiences, mit denen wir sprechen. Also einmal wirklich die Online-Marketing-Pros mit den hohen Spendings, den großen Budgets. Da gilt all das, was ich vorhin beschrieben hatte. Für die breite Masse der kleinen Betriebe, ich glaube, da geht es schon noch um die richtigen Einstellungen in Google Ads. Und für die ist das halt super schwer, weil die müssen das eigentlich selbst lernen und die Keywords analysieren und da wirklich reingehen. Aber da fehlt natürlich dann oft die Zeit und das Skillset. Und Google arbeitet dann nicht unbedingt nur im Interesse der Werbetreibenden, also schon auch, aber natürlich auch im eigenen Interesse. Und das ist nochmal eine ganz andere Problematik, die wir da haben. Ja.
Ich hätte mal vielleicht so eine Frage, weil du in diesem Post damals sagtest, Mensch, guck mal, die Komplexität hat zugenommen. Und das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht nur die Einstellungen, wo man vielleicht umfangreichere Einstellungen machen kann, sondern eigentlich ist es ja so, so habe ich auch die Erinnerung, es war eine relativ simple Welt. Du hattest die Keywords und du warst vielleicht im Wesentlichen in der Suche von Google und vielleicht hast du noch dann entschieden, dass du in dem Content-Netzwerk dabei warst. Aber kannst du uns mal ein bisschen so auf die Reise mitnehmen, wo wir eigentlich angefangen haben und wie eigentlich dieses ganze Google-Universum sich entwickelt hat und ergo eigentlich wir auch so ein bisschen unsere Skillsets mitentwickeln müssen.
Ja, also wir fangen an bei Keywords, würde ich sagen, oder, Xander? Das war immer der Mittelpunkt, ne? Keyword-Recherche, welche Keywords und das war das Revolutionäre auch in Google Ads und warum das auch immer noch Search ist, immer noch das Asset, würde ich sagen, von Google, wo man halt auch im Banner, es gehen natürlich andere auch in Search-Bereich, ne? TikTok und jetzt seit neuestem OpenAI, muss man mal gucken, wo das noch hinführt. Aber es ging schon immer um Search und Keywords und die Optimierung von Anzeigen für Keywords, für diesen User-Flow, ne? Vom Suchbegriff über die Anzeige zur Landingpage. Und das hatte ich ja zig Jahre gepredigt in den Seminaren. Guckt euch das an, spielt Kunde, googelt, schaut euch die Anzeigen an, bekommt ihr das, was ihr gesucht habt. Und wenn man das gut gemacht hat, dann war Google der allereffizienteste Werbekanal und ist es auch immer noch, auch für kleine Betriebe, wenn man ein paar Dinge beachtet. Ne? Es ging halt dann los mit dem Google Display Netzwerk und es ging dann los mit Smart Bidding und mit der Automatisierung und diesen Themen, so ich würde sagen so späte Nullerjahre, 2010 circa, wo das dann auch immer besser funktioniert hat, also mit den ganzen Machine Learning Algorithmen, die dann auch reinkamen. Und Google hat dann immer wieder neue Features gelauncht, die zuerst nicht so gut funktioniert haben, aber dann mit der Zeit immer besser wurden. Und dazu zähle ich halt Dinge wie Smart Bidding, also Automatisierung der Gebotsstrategien, responsive Suchanzeigen, die irgendwann nicht mehr nur halt eine Anzeige, die wir formuliert haben, waren und wir testen drei, sondern eben wir geben die Snippets vor und der Machine Learning Algorithmus optimiert das. Dann kam Broad Match hinzu, der dann vor 2 Jahren wirklich gutes Update bekommen hat und jetzt halt deutlich mehr Signale berücksichtigt. Und zum GDN kam halt dann natürlich YouTube und dann später irgendwann vor einigen Jahren PMax und jetzt auch Demand-Gen. Also so, dass halt auch die Customer-Journey, das heißt, komplett bedient wird. Also ich würde sagen, sie wird vielleicht nicht ganz komplett bedient, aber wir sind hier nicht mehr nur im Lower-Funnel, sondern halt auch im Bereich der Interessensgenerierung, Awareness. So, und das alles haben wir in einer Struktur, die sich alle paar Monate irgendwie gefühlt weiterentwickelt und verändert, so dass wir halt auch immer auf dem Laufenden bleiben müssen, ja, und am Ball bleiben müssen.
Und ganz kurz, ja. Olli, ich glaube, die ersten Zuhörerinnen haben jetzt nochmal die 15, 30 Sekunden zurückgespult. Ja. Du hast gerade, wir müssen ein bisschen Glossar spielen. Und zwar, könntest du auch mal die Begrifflichkeiten kurz erläutern? Und zwar, du hast einmal von dann dem Entwicklung zum Broadmatch hin erzählt, dann hast du vom GDN, dem Google Display Netzwerk, gesprochen und Demand Gen. Ich glaube, das sind nochmal Begrifflichkeiten, die du ganz gern nochmal unseren Zuhörern, Zuschauern erklären kannst.
Genau, gerne. Also, wenn wir in der Keyword-Welt bleiben, dann haben wir zum einen verschiedene Keyword-Optionen. Das heißt, ganz am Anfang hatten wir viel Exact-Match, da habe ich dann eingebucht, suche einen Maler in München und dann wurde man für Maler München ausgeliefert. Maler München Broadmatch hieße jetzt, Synonyme werden mitgenommen und alles, was damit zu tun hat, ist quasi so ein Keyword-Cluster. Inzwischen ist der Exact-Match aber auch nicht mehr exakt. Das heißt, das entwickelt sich alles weiter. Dann gab es weitere Match-Types, die wurden wieder abgeschafft, Modified Broad und. Das ist so die eine Welt. Und es entwickelt sich alles hin zu, wir gucken uns nicht mehr die genauen Suchbegriffe an, was wurde wirklich eingegeben und schließen alles genau aus, sondern eher, wir lassen den Algorithmus machen, wir geben ihm alle Daten, gucken, wo ist unsere Zielgruppe, was konvertiert für uns in Leads, in Kunden. Und dann wird automatisch ausgesteuert. Aber das kostet natürlich Budget in den Lernphasen. Ja, das ist das eine. Also das ist so die Keyword-Welt, die sich in die Richtung entwickelt. Das andere war im Smart Bidding, nochmal wichtig. Das ist, früher hat man gesagt, ich zahle maximal 1 Euro pro Klick für das Keyword Maler in München. So. Mhm. Das war bei 2005 waren das noch 20 Cent. Inzwischen sind das so 3-4 Euro pro Klick oder 2-4 Euro pro Klick, mit dem man rechnet. Früher hat man eben das Gebot vorgegeben. Heute sagt man, ich bin bereit für einen Lead 20 Euro zu bezahlen zum Beispiel. Das wäre dann der CPA und der Algorithmus optimiert dann die Gebote selbst für jede Person natürlich individuell, ne? Basierend auf vielen Faktoren, die dahinter stehen. Das andere ist dann, wo werden die Anzeigen geschaltet? Also man hatte halt immer Search, dann kam eben das Partnernetzwerk dazu, Google Display Netzwerk dazu. Das bedeutet, wir schalten die Anzeigen nicht nur auf Google, sondern auf anderen Websites. Und jetzt hast du eine völlig andere Art von Marketing. Also nicht mehr, da sucht jemand nach mir, sondern da surft jemand irgendwo auf einer Seite und ich knall dem halt so meine Anzeige von Latz, ob sie relevant ist oder nicht. Ja. Und in Zeichen von Retargeting hat das ja noch vielleicht gut funktioniert, aber auch nicht unbedingt inkrementell gut, sondern wir haben halt die Nutzer so lange genervt, bis sie mal geklickt haben oder aus Versehen geklickt haben und dann kam der Lead und dann wurde es so attribuiert. Retargeting funktioniert auch nicht mehr so gut, weil du brauchst ja Consent. Ja? Und wir wissen alle, der wird natürlich auch nicht immer gegeben. Ja, so, und jetzt haben wir das Google Display Netzwerk, das wird jetzt, und dann haben wir natürlich Google Shopping Kampagnen auch noch, ne? Also das sind so, die kennen wir wahrscheinlich alle, die Shopping Ads.
Ja, genau.
Und jetzt werden Dinge halt so ein bisschen vermengt in sogenannten Performance Max Kampagnen oder das Thema YouTube wird vermengt mit anderen Formaten im Thema Demand Gen Kampagnen. So. Und das, um den Nutzern diese Multi-Moment-Experience im richtigen Moment mit der richtigen Botschaft zur richtigen Zeit zu geben. Ist auch alles richtig. Geht natürlich ein bisschen zu Lasten der Transparenz und zu diesem Drang, den wir verspüren, als erfahrene Manager alles kontrollieren zu müssen. Und da müssen wir loslassen. Also das geht einfach nicht mehr.
Ne? Finde ich eine sehr wichtige Aussage gerade. Ja. Bedeutet, das ist schon dein Fazit tatsächlich, weil ich weiß halt einfach auch in vielen Gesprächen da draußen haben erstmal viele mit den Augen gerollt, ne? Als es auch schon losging mit den Responsive Ads dann zum Beispiel, dass man dort irgendwie gedrosselt wurde in seinen Formulierungsmöglichkeiten, Performance Max das aus der Hand zu geben, aber dann auch zu sehen, ja Mensch, die Ergebnisse, wenn das erstmal so ein paar Wochen angelaufen ist, sind gar nicht so schlecht tatsächlich. Und das finde ich gerade einen wichtigen Aspekt. Das heißt, du fühlst sich dort, ich meine, ihr seid ja wirklich jahrzehntelange Expertinnen, gar nicht irgendwie abgeschnitten, was so die Stellschrauben angeht, eurer Kampagnen, sondern du zoomst dich praktisch strategisch raus, um das bestmöglich füttern zu können.
Beides. Also es gibt schon noch Stellschrauben oder, also ich sag's mal, Hacks oder halt Skripte, mit denen kriegt man doch wieder Infos raus, ne? Oder
ja, spannend.
Du holst dir die Daten aus der Search Console und verknüpfst sie mit Google Ads im BigQuery und guckst halt dann, wofür ranke ich wo, wie kann ich da wieder? Und dann ist aber die Kunst, da Strategien abzuleiten aus dem Ganzen und zu sagen, okay, wo will ich eigentlich hin, also im Marketing mit meinem Business und wo will ich die User erreichen und wie attribuiere ich das Ganze? Aber im Prinzip bist du halt, wenn du in der Google-Welt bist, immer noch in einer eingeschlossenen Welt, ne? Und dann hast du ja parallel halt noch vielleicht die Meta-Welt, vielleicht eine TikTok-Welt, vielleicht noch andere Themen. Aber im Prinzip geht es vielmehr darum, strategisch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das fängt im Tracking an und in der Creative-Strategie hört das auf oder eben auf der Webseite mit Mobile und Website UX. Ja. Und die Themen sind viel wichtiger als diese kleinen Hebel letzten Endes.
Vielleicht mal eine Frage dazu. Und zwar, ich kann mich erinnern, und vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das richtig oder falsch war, aber es gab früher mal so im Google Ads-Bereich gab es so eine Strategie oder zwei Strategieoptionen, die hieß, wenn man es jetzt mal rein auf Keywords basiert, guck mal, entweder machen wir Folgendes, wir versuchen jedes Keyword, was nicht bei drei auf dem Baum ist, irgendwie zu buchen, ja, was oft aber zu einer relativ großen Komplexität geführt hat. Ja, aber man war so ganz stark in diesem Keyword-Thema drin. Die zweite Option hieß eher, ich habe vielleicht wenige, und zwar so die wesentlichen Keywords und konzentriere mich eigentlich eher so auf die Optimierung zwischen Keyword, Landeseite und mache eigentlich so den ganzen Prozess. Ne? Einfacher handelbar, dafür eben vielleicht mehr Fokus auf so nachgelagerte Prozesse eben wie die Landeseite. Könnte man sowas Ähnliches jetzt auch denken, dass man sagt, pass auf, es gibt eine Variante, die heißt, ich mache noch relativ viel manuell, versuche immer noch irgendwie so zu steuern. Oder Variante 2 ist, sagt, komm, lass einfach die KI von Google machen, mach einfach PMax und du konzentrierst dich auf das ganze Thema Kreativität, vielleicht noch auf das Thema Tracking, aber lässt eigentlich die Maschine machen. Oder gibt's waren beide Optionen vielleicht total Unsinn und das ist eine dritte Option, die vielleicht viel sinnvoller ist?
Ich finde die beiden Optionen schon noch sehr wichtig und haben ihre Berechtigung. Und die Option 1 gilt immer noch viel für so kleine Unternehmen, die sehr ganz genau targeten müssen. Aber im Prinzip gehen wir doch alle von Option 1 hin zu Option 2. Und die Frage ist, wo bin ich auf dem Weg? Und wie weit mache ich das und wie mache ich das vor allem? Das ist, da gibt es kein geschriebenes Gesetz für. Und das ist, das glaube ich, das große Problem, das wir alle haben. Weil letzten Endes funktioniert das nur, wenn ich auch wirklich alles gleichzeitig automatisiere. Also Broadmatch ohne Smart Bidding ist, geht nicht, ist für die Tonne. PMax ohne eine vernünftige Feed-Optimierung und ohne gute Creatives wird auch nicht funktionieren. Das heißt, ich muss an allen Fronten gleichzeitig umbauen und dieses Investment gehen. Ja. Das heißt, wir gehen alle hin zu dieser zweiten Variante, denke ich. Außer vielleicht wirklich kleinen oder sehr speziellen Unternehmen. Aber auch die werden, für die wird Google weitere Formate entwickeln in die Richtung. Und die Frage ist, wo befinden wir uns auf dem Weg und wie machen wir den Umbau? Und da gibt es keine, es gibt Anleitungen, aber die gelten nicht für jeden. Es ist immer ein kommt drauf an. Und deswegen ist diese Erfahrung jetzt so wichtig, dass du halt immer auch Senior Consultants hast, die vielleicht sich austauschen auch. Also die, ja, wie machst du das? Wo steht ihr? Das ist super wichtig geworden, um dann die richtigen Schritte auch einleiten zu können. Und ich glaube noch was, man braucht halt vielleicht ein bisschen mehr Mut. Also viele haben halt Angst vor Veränderung. Oh, was ist, wenn das nach hinten losgeht? Ja, weil wir haben halt sehr oft so die Kultur, ja shit, ich muss das reporten und wenn das nächste Quartal nicht gut aussieht, dann bin ich halt geliefert. So.
Darf und, ich gleich was dazu fragen zum Thema Reporting? Sorry, wenn ich jetzt gleich reingrätsche.
Ja,
ich habe Angst mit der Patrick und ich habe so eine drängende Frage und zwar, und das jetzt, ich habe ja immer gerne meinen eigenen Erlebnisfall oder auch den Erlebnisfall von Leuten, die bei mir auf Seminar sind und dann kommt ja so das ganze Thema Reporting und dann sagen die, aber guck mal Alexander, also ich habe Folgendes, ich habe hier irgendwie so ein Google Ads Tracking. Da gibt es irgendwas mit Enhanced Conversions. Mhm. Was messen die und warum ist denn die Hälfte davon nur in Google Analytics 4? Und dann habe ich einen anderen Report in GA4, der zeigt sogar noch nur noch ein Viertel an. Und was mache ich denn? Weil wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja eine Variante, ich gebe Google das ganze Geld, konzentriere mich vielleicht auf Kreativität, auf mein Geschäftsmodell, auf meine Strategien und lasse den Rest so ein bisschen Google machen. Aber dann muss ja das Reporting stimmen. Und jetzt habe ich ja neben dieser ganzen Veränderung von Google, habe ich schon eine massive Änderung im Tracking gehabt, sei es von externen Faktoren, sowas wie Consent-Modus etc. Und da versucht man sich eine stabile Welt zu bauen, die aber gar nicht so stabil ist.
Ja, das die Frage würde ich gerne dir stellen, Alexander. Ja, du bist ja hier der absolute Experte, was GA4 angeht. Aber im Prinzip, keiner sagt es gerne, aber so ein richtiger Fortschritt war das in manchen Ebenen halt eben nicht auch zu GA4 und zu dem, was passiert ist, zusammen mit den ganzen Tracking Preventions und so weiter. Das heißt, wir können auch nicht alles messen. Wir können halt dann modellieren. Ja, und dafür müssen wir natürlich dann wieder Änderungen eingeben, bei denen die Datenschützer wieder sagen, halt, können wir Advanced Consent Mode, Enhanced Conversions und. Aber wenn wir halt einfach, das ist halt am Ende eine Business-Entscheidung, ne? Wenn wir die bestmöglichen Daten wollen, dann müssen wir gucken, wie können wir die Sachen implementieren, sodass wir halt möglichst viel entweder tracken oder sauber modellieren und vielleicht mit Offline-Conversions arbeiten und das dann wieder zurückspielen. Das ist die Grundvoraussetzung, um sauber optimieren zu können. Beantwortet das die Frage?
Ja, dann gebe ich mal, weil du mich ja auch gleich reingebracht hast, gebe ich mal, es kommt immer drauf an, aber das ist jetzt mal so unser Zugang im Augenblick dazu, weil das ja auch für uns als Firma ein wichtiges Thema ist, dass wir für die Optimierung und all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, auf Google Ads Tracking gucken. Da würde ich aber immer empfehlen, echt mal reinzugucken, weil manchmal hat man einen Doppelimport, hat plötzlich doppeltes Reporting drin zwischen GA4 und Google Ads und sagt, Mensch, Google Ads funktioniert super. Also das erstmal reinzugucken, aufzuräumen und sich dann für die Optimierung mindestens auf das Thema Google Ads Tracking einzulassen, wenn man weiß, was da passiert, und dann für eher das Online-Marketing-Tracking vielleicht in GA4 reinzugehen, wenn man sagt, ich möchte alle Kanäle miteinander vergleichen. Das Schwierigste ist, stundenlange Diskussionen zu führen, welches Tracking denn jetzt richtig ist und warum. Das führt meistens, habe ich eher so das Gefühl, zu eher in die Sackgassen, sondern eher dann über Veränderungscontrolling zu gehen, als über Vergleichscontrolling, wenn das Sinn macht, was ich gerade sagte.
Ja, voll. Deswegen meinte ich auch, man muss die Stakeholder abholen und verstehen und auch Verantwortlichkeiten klar definieren und sagen, okay, das ist halt jetzt Online-Marketing-Experte, ist halt auch jetzt verantwortlich für die Zahlen und da quatschen nicht noch 5 Leute rein, die ein Halbwissen haben. Das gleiche im Creative-Bereich. Also wir brauchen halt ein bisschen Vertrauen und Mut, und dann tun wir uns alle auch leichter, ja, in der Optimierung.
Ich würde auch in dem Zuge gerne bei Creatives dann einfach nicht nur über die Creatives als Futter für die Assets sprechen wollen, sondern auch, dass man von vornherein vielleicht sich überlegt als Strategie, zu Creative gehört dann halt auch einfach eine komplett autarke Landingpage, die ich dann halt nutzen kann, ne, für meine Paid-Aktivitäten über Google, und genauso auch dann über Meta dann zum Beispiel. Ja. Ich würde ganz gern nochmal, du hast das schöne Wort Umbau angesprochen. Und ich merke das ja auch, gerade auch durch KI, Automatisierung. Es gibt ja jetzt mehrere Schicksale. Ich meine, auch Xander, als auch du, Olli, ihr lernt jede Woche ganz unterschiedliche unternehmerische Schicksale kennen. Ihr als Agentur habt genauso ein Schicksal, weil gerade Agenturen oder Freelance-Ressourcen sind ja oft der operative verlängerte Arm gewesen.
Ja,
gerade wenn es um die Zahl der Reichweite geht. Ja, genau. Und dafür ist jetzt wichtig, vielleicht, dass du da einmal Business Development betreibst in 5 Minuten. Nichts leichter als das, aber weil gerade als Agentur in das Geschäftsmodell, in die Strategie reinzukommen und dann sinnvoll begleiten zu können, ist eine enorme Herausforderung. Aber dann auch eine Bringschuld seitens Unternehmen als auch Agentur, wie man sich dort bestmöglich aufstellt. Also hättest du eine grüne Wiese, was wäre da dein Wunschszenario und wie stellt ihr euch der Herausforderung?
Genau, also wir haben vor 4 Jahren angefangen, das Thema von Agentur zu Consultancy zu treiben.
Spannend.
Wir haben Services auch ausgebaut. Also wir kamen als SEM-Boutique, ne? So hieß die Boutique-Agency bis 2022. Das heißt, wir haben hier angefangen zu überlegen, okay, was sind die Themen, die wir in den nächsten 5 Jahren umbauen müssen? Dann war klar, mit SEM im Namen kommen wir nicht weit, weil Google Ads kannst du nicht mehr isoliert betrachten. Das ist ja genau das, worüber wir heute reden. Deswegen haben wir uns umbenannt in Boutique Agency und haben Services ausgebaut. Also neben Google Ads diversifiziert auf Paid Social Kampagnen, inklusive YouTube, auf UX, Website UX als verlängerter Arm von den Google Ads Kampagnen, wie du es beschrieben hast, und Data. Ja, und und zu Data-Projekten, da gehört halt dann auch, dass man in die Google Cloud geht, dass man halt die Daten dann auch, die Rohdaten exportiert und damit arbeitet, Offline-Conversion-Importe machen kann, vielleicht dann jetzt Predictions machen kann, wenn die First-Party-Daten dann vielleicht mit reinfließen, dass man die aktivieren kann für Display-Werbung. Wir haben sind Google-Marketing-Plattform-Partner geworden, damit wir jetzt halt mit DV360 arbeiten können, ne, und da Push-Kampagnen fahren. So, jetzt kommt halt Connected TV, Digital Out of Home. Das heißt, das sind die Dinge, wo wir uns als Agentur neu aufstellen, weil nur mit als Google Ads Agentur.
Spannend.
Dachte ich, also es ging, würde jetzt wahrscheinlich noch besser gut gehen, als ich es mir vorgestellt hatte vor 5 Jahren, aber es ist nicht alleine, wer weiß, ne? Es ist nicht unbedingt zukunftsfähig. Das ist der eine Bereich. Und der zweite ist, dass wir die Kunden halt mehr in die Hand nehmen und beraten. Das heißt, wir haben jetzt einen höheren Share an Senior Consultants. Als noch zu Beginn. Wir haben immer noch Trainees, die wir ausbilden und die halt dann jahrelang sich weiterentwickeln und dann eben Senior Consultants oder Leads werden über 5, 6 Jahre. Ja. Das haben wir zum Glück schon immer so gemacht. Und so haben wir es schon geschafft, für die meisten Kunden als Partner auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden, aber auch nur, weil wir halt auch Data-Projekte liefern können, weil wir neben Google Ads halt auch LinkedIn-Kampagnen machen können, weil wir einfach auch holistischer beraten können in der digitalen Marketing-Strategie. Das machen wir jetzt noch nicht mit jedem Kunden, ja. Also, dass wir halt SEO, UX und Data und Ding. Du hast immer noch einen Kunden, der macht bucht bei dir Google Ads und wir schalten die Kampagnen und alles fein. Aber das kommt immer mehr und hätten wir diesen Weg nicht, wären wir den nicht gegangen, wären wir heute wahrscheinlich nicht bei 50 Mitarbeitenden, sondern wären irgendwo stecken geblieben auf dem Weg.
Finde ich super wertvoll. Vielen, vielen Dank für diese Transparenz. Das weiß ich wertschätzen, unsere Zuhörerinnen, Zuschauer natürlich auch. Dann Schlussfolgerung, dasselbe jetzt auch nochmal auf der Unternehmensseite bedeutet halt einfach, dass ich ja nicht mehr der klassische Paid-Account-Manager dann bin, sondern ich muss mich selber auch als Person, und das ist ja das Stichwort von Xander auch gewesen, Skillset, rauszoomen deutlich.
Ja. Unbedingt. Aber man kann sich nicht in alle Richtungen gleichzeitig zoomen. Also dann wird es ein bisschen oberflächlich, ne? Deswegen so dieses irgendwie T-shaped oder vielleicht M-shaped, dass man 2 Spezialisierungen behält und sagt, eine Sache oder 2 Sachen kann ich in der Tiefe wirklich gut. Aber ich habe schon auch einen Überblick. Ich weiß grundlegend, wie Tracking funktioniert, wie Consent funktioniert. Ich weiß grundlegend, wie eine Push-Kampagne funktioniert, was bei Meta und TikTok passiert. Diesen Überblick, glaube ich, sollten wir irgendwie alle so weitgehend haben, aber ein Kanal und sei es Technical SEO oder sei es immer noch SEA und Google Ads oder sei es Scripting und Technical, was natürlich immer der wertvollste Teil sein wird, gerade nach vorne blickend, So eine Spezialisierung sollte man wirklich drauf haben. Sonst ist der Mehrwert, den man stiftet, halt nicht so hoch.
Ja. Aber
auch als Manager, finde ich. Ja.
Also dieses T-Marketer-Konzept heißt ja so, ich habe eine Spezialisierung und dann habe ich so die ganzen angrenzenden Gebiete. Ne? Und dann gab es ja so, glaube ich, das ist der P-Shaped Marketer, das ist also das P. Man hat eigentlich auch so obenrum relativ viele Qualifikationen, ist so ein bisschen Generalist, hat aber zwei Themen. Und dann gab es ja, glaube ich, was du gerade gesagt hast, diesen M-Shaped, ne, der sagt, ich habe drei Spezialisierungen. Ne?
Ach, das sind dann drei.
Ich hatte, glaube ich, irgendwie gedacht, den Tausendfüßler, der sagt, ich bin obenrum super und kann aber auch, ne, also jede Spezialisierung. Ja,
da wird es dann im Privatleben schwierig wahrscheinlich. Ja,
genau. Jetzt habe ich mich aber gefragt, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, okay, das T, das würde ich noch verstehen. Ne? Ich nehme einen Teil raus und sage, ich bin so der Profi in Paid. Ne? Schwieriger würde es für mich werden, wenn ich sage, also ich möchte mich ein bisschen darauf vorbereiten und sagen, wenn ich so zwei Spezialisierungen hätte, ist das vollkommen egal. Ich nehme mal einfach Paid und SEO. Oder soll ich eher sagen, ach, ich bin so eher so technisch orientiert und dann konzentriere ich mich auf Technical SEO und Scripting. Hättest du irgendeine Empfehlung, wie man vielleicht auch so Spezialisierungen, wie man die auswählt oder ob das vollkommen egal ist und sagst, ach, nimm mal alles mit.
Nee, es ist schon gut, sich seiner Stärken bewusst zu sein, denke ich. Und zu sagen, was mache ich gerne, was kann ich gut. Und da gibt's ja das schöne Konzept von Ikigai. So, das ist die Schnittmenge aus, was kann ich gut, wofür werde ich bezahlt, was macht mir Spaß und was braucht die Welt. Hm. Das ist vielleicht ja auch immer wichtiger, ne, dass ich nicht irgendeinen Quatsch optimiere, der die Welt weiter zerstört, sondern, also das ist nochmal eine andere Dimension, aber spielt für mich genauso mit rein. Und wenn ich das so ein bisschen rausgefunden habe, dann finde ich gerade so diese, also Pi hast du es genannt, ne, mit zwei Dingen, mit zwei sehr wertvoll, weil die Synergien zwischen Kanälen so wertvoll sind und das können ganz wenige. Zu sagen, ich bin halt super fit in SEO und SEO und weiß genau, wie man eine Strategie aus den ganzen Daten ableitet. Oder ich bin richtig, richtig fit in Data, kann aber auch UX oder so. Ne? Mhm. Ich glaube, das wird in Zukunft sehr, sehr stark gebraucht. So mehr Personen, die wirklich in zwei Dimensionen richtig gut Bescheid wissen und vor allem auch wissen, wie bringe ich das zusammen.
Ja, und vor allem auch dieses Gefühl für die jeweilige Sprache der Plattform, weil gerade wenn wir jetzt Google auch als Push-Kanal verstanden haben, muss es ja auch sehr einheitlich sein, weil wenn ich dann eine Botschaft in der Meta-Familie sehe auf Instagram, muss ich sie genauso auch auf YouTube wiedersehen können. Und diese Konsistenz der Werbebotschaften fehlt mir noch komplett. Da merkst du sehr, sehr deutlich als Konsument auch den Bruch der Abteilung oder der Agenturen dann tatsächlich.
Ja, und da sind die CMOs halt gefordert, weil man sieht dann halt natürlich auf TikTok passiert was völlig anderes.
Total.
Ist ja auch okay, weil die Zielgruppe ist vielleicht auch eine völlig andere. Ja, aber macht das denn, also will ich, wer bin ich? Und wenn ja, also wo und wie und wie viele? Ja. Ich glaube, dass das vielen Unternehmen gar nicht so richtig klar ist. Die probieren sich aus, was ja auch gut ist. Und vielleicht wird sich das ein Stück auch wieder so ein bisschen einfangen. Aber so diese integrierte Kommunikation und so ein klares Markenbild und sowas zu vermitteln, das hat ja auch seine Berechtigung.
Da, vielleicht da eine Frage, weil das ist, also ich habe das immer gemerkt in der Historie, man kann sich ganz vieles wünschen und sagen, ach guck mal, wir hätten gerne den TP, was auch immer, Marketer. aber man merkt, wenn man es nicht organisatorisch umsetzt, dann funktioniert meistens gar nichts. Jetzt kommt aber die Schwierigkeit raus, wenn man jetzt mal so eine klassische Organisation hat, dann sagt man, da ist die SEO-Abteilung, keine Ahnung, da ist so Data und UX, da ist jetzt Paid, ne? Und dann haben die sich so in Säulen aufgeteilt. Würde das jetzt dafür sprechen,
dass und im Schlimmsten gibt's noch eine AI-Säule, so.
Ja. Und die AI-Säule, genau. Und früher ist die Mobile-Säule,
was auch immer. Ja, genau.
Wenn man sich das jetzt aber überlegt, habe ich mir so zwei Fragen gestellt. Das eine ist Google Ads eher so ein Projekt, wo man mal sagt, komm, das stellen wir mal auf die Beine aus diesen ganzen verschiedenen Aspekten, Upper Funnel, Mid Funnel, Lower Funnel, Kreativität. Aber wenn es mal läuft, dann braucht es eigentlich nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. Ja, und dann könnte man das vielleicht so in schnellen, agilen Projekten mal umsetzen, sagen, komm, wir schmeißen mal alle Expertise, die wir haben, vielleicht zusammen mit einer Agentur, schmeißen wir rein, stellen das auf die Beine und dann haben wir in einem relativ einfachen Prozess die Organisation. Oder, oder müssen wir intern irgendwie eine Matrix-Organisation haben, wo wir sagen, guck mal, wir haben aus allen Bereichen, aus dem Bereich Brand, Zielgruppenexpertise, Tracking-Expertise, Google Ads-Perspektive, ja, SEO-Expertise. Und ich weiß, jetzt kommt ein klassisch, das ist eine klassische Kommt-drauf-Anfrage, ne? Mhm. Ja. Aber ich frage mich trotzdem, wie zum Beispiel so eine Firma wie wir vielleicht das umsetzen. Wir sind weder der Malerbetrieb, noch sind wir eine Zalando. Wir sitzen so irgendwo so dazwischen drin, haben keine großartige Unterstützung von Google, sondern müssen uns das eigentlich selber arbeiten. Fragen uns aber auch natürlich als mittelgroße Firma, mindestens in Google Ads Budget gesehen, wie macht man sowas, ne?
Also organisatorisch sind glaube ich zwei Aspekte wichtig. Das eine ist, dass eine Person das Thema ownt, die wirklich Ahnung hat. Und das ist, ob das jetzt ein CMO ist, bei euch jemand für Marketing, jemand wie auch immer, weil die allermeisten Unternehmen sind ja auch wahnsinnig abhängig von Google Ads und dem Erfolg der Google Ads grundsätzlich. Das heißt, man braucht irgendeine verantwortliche Person, die Ahnung hat, ob das deine Agentur umsetzt oder Inhouse oder was, ist dann die zweite Frage. Aber und dann kommt die Form der Organisation auf die Größe und Beschaffenheit natürlich des Unternehmens jetzt an. Jetzt in eurem Fall werden das, weiß ich nicht, vielleicht zwei Personen im Marketing sein, die das dann regeln. Und dann würde ich auch sagen, man entwirft eine Strategie und legt erstmal fest, was mache ich nicht? Also, dass ich vielleicht nicht unbedingt alle Kanäle, alle Bandbreiten, Organic und Paid und so weiter bespiele, sondern mal so fürs nächste Jahr einen Fokus lege auf vielleicht zwei, drei Kanäle und sage, ich mache jetzt richtig gut, stelle ich mich mal auf für SEO UX und dann vielleicht, weiß ich nicht, Google Ads oder, und dann gehe ich das Paid Social Thema an. Ich glaube, dass sich viele so ein bisschen auch vielleicht verheddern in zu vielen Themen mit zu wenig Leuten und dann auch immer mal so Agenturfluktuationen dann dazukommt. Aber die Kompetenz in-house zu haben und sich auf die richtigen Dinge zu fokussieren, ist halt wichtig. Und die Organisation, die hängt dann wirklich sehr von der Unternehmenskultur halt auch ab, denke ich. Also Matrix-Organisation klingt auf dem Papier immer super, aber also wahnsinnig schwer umzusetzen. Resultiert dann oft in Millionen von Meetings. Keiner hat mehr Zeit, was umzusetzen. Das heißt, da muss man dann wirklich sehr, sehr gut drin sein, Verantwortung einfach abzugeben und dann auch loszulassen. Ne? Und das Zweite, was eine Organisation, glaube ich, drauf haben sollte, ist, Leute richtig gut auszubilden und halt dann eben zu euch zu schicken oder halt irgendwohin damit die Erfahrungen sammeln, ne? Und dann auch Agenturen oder Berater auch mal einzusetzen, um Wissen reinzuholen. Das in Kombination macht es dann vielleicht aus, ja, dass man gute Talente hat, die und dann sich im Recruiting ein bisschen Zeit lässt, lieber mal halt die entsprechend auch vergütet, ja, und vielleicht auch nicht unbedingt 5 Tage ins Office holt und keine Ahnung, ja. Dass man wirklich darauf achtet, dass man gute Leute bekommt und die dann auch machen lässt, tatsächlich. Und von der Strategie auch mal was entscheidet, was man nicht macht. Ja.
Mich würde noch interessieren, ich meine, wenn ich mal zurückspule zu meiner ersten Schritten im SEO, war ich, glaube ich, sehr naiv und hätte niemals kommen sehen, wie Google sich algorithmisch weiterentwickelt, was sie automatisieren und jetzt natürlich auch das Thema AI-Search. Was ist da, wenn wir bei Olli mal 20 Jahre zurückspulen, hast du dort schon so langfristig gedacht oder hast du immer so in deinem jeweiligen Universum, so ist es, damit kann ich arbeiten, weil diese Perspektive, die ihr jetzt vor 4 Jahren angelegt habt, ne, euch neu aufzustellen, ist ja dann sehr reif gewesen. Aber wie sah es vor 20 Jahren bei dir aus?
Vor 20 Jahren war ich bei Scout24, habe gerade meine Diplomarbeit geschrieben über JobScout, ja, im Bereich Usability von Jobbörsen tatsächlich.
Ja.
Und das war, ich hatte halt wahnsinniges Glück, mit supergeilen Leuten zusammenzuarbeiten da in der Scout-Gruppe. Also mein Chef war halt der Nils Dörje, mein Kollege war der Markus Tandler, also es sind alle so Größen und so. Und dann gab es bei Friend Scout gab es dann den Pascal Fantou und bei Immo Scout gab es fantastische Leute und bei das heißt, da hatte ich halt einfach das Glück, davon wirklich Top-Leuten lernen zu dürfen. Und die haben halt auch gesagt, ja, Olli, du musst Online-Marketing machen und dann habe ich hier Affiliate-Marketing, hier SEO und Ding, das alles irgendwie gelernt. Das war halt auch ein bisschen an der richtigen, also ich kann nur den Rat geben, in wachsenden Unternehmen zu arbeiten, ist halt immer super, weil da passiert was, ne? Und da lernt man einfach viel. Und ich hatte sowohl bei Scout, danach im Dating-Bereich bei B2, war ein brutales Wachstum. Und dann war ich ja in einem Startup dabei, bei Windeln.de, und durfte da Marketing aufbauen, wieder brutales Wachstum bis kurz vor IPO. Und da durfte ich immer wahnsinnig viel dazulernen. Und habe halt dann das weitergegeben in den Seminaren. Das heißt, ich muss das auch gescheit lernen, damit ich da keinen Quatsch erzähle. Und ich glaube, das ist was ich da empfehlen würde, sich daran zu orientieren, wer macht das gut, wo hat man gerade Aufwind und von wem kann ich lernen und wie kann ich das Wissen auch weitergeben.
Ist ein idealer Pass, Olli. Ganz lieben Dank dafür, weil bereits über 100 Expertinnen haben in unserem 121 Watt Podcast genau das gemacht, ihre Vita, ihr Wissen hier zum Besten gegeben. Und genau darum geht's ja, ne? In der Welt der Fremdsysteme, diese Stammtischkultur, dieser Austausch im Unternehmen, aber auch außerhalb unseres Unternehmens, um dort einfach auch den Marktfortschritt betrachten zu können, aber auch darauf zu reagieren. Und das ist halt persönlich als auch unternehmerisch super wichtig. Wo schafft ihr das überhaupt zu konsumieren? Natürlich auf Apple Podcasts, Spotify und natürlich auch vis-à-vis auf YouTube. Und auf allen Plattformen freuen wir uns natürlich immer über 5 Sterne und eure Kommentare und Wünsche zu weiteren Gästen und Themen natürlich. Von daher, Xander, was soll ich sagen? Ich bin wieder schlauer. Danke für den pragmatischen Einblick. Und während Xander auch gleich abmoderiert, Olli, du kannst dich vorbereiten. Dir gehören wie immer die letzten Worte hier bei unserem Podcast.
Achso, jetzt bereits?
Ich dachte, Xander.
Nein, Xander. Achso,
ja, genau.
Jetzt haben wir aufeinander gewartet.
Also, ich komme ja von einer Firma, die so dieses ganze Google Ads-Thema mitentwickelt hat. Ne? Die nannte sich Overture und finde es aber unglaublich spannend, wie dieses Thema eigentlich rein von dieser Keyword-Basierung in einem Suchnetzwerk sich weiterentwickelt hat in diesem ganzen strategischen Dimensionen, auch so eben Stichwort Upper, Middle Funnel und Lower Funnel und diese Kreativität und AI, wie das alles zusammenkommt. Ich freue mich, weil wir auch natürlich hier Weiterbildung machen und das natürlich ganz egoistisch natürlich auch für uns einzahlt, aber ich finde das auch selber spannend. Mein spannendstes Thema im Augenblick ist tatsächlich hier das Thema Data und AI, ne, weil du angesprochen hast, so dieses Thema SEO und Google Ads Analysen. Da gibt es unglaublich viele Potenziale, wo man früher einfach davor stand und sagt, interessant, ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Ich weiß inzwischen, was ich damit mache, weil mir hier die AI unterstützt. Und ich glaube, das ist auch so mit das dominierende Thema. Wenn ich noch so einen kleinen Tipp mitgeben darf rund um das Thema TP oder M-Marketer, was auch immer. Ich glaube, ich weiß nicht mal, ob es eine Säule ist. Es ist so diese Fundamentalwissen rund um das Thema AI. Das ist enorm, wie sich das weiterentwickelt. Aber das war jetzt nur so mein Schlussgedanke.
Voll interessant, weil wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde oder so geredet und eigentlich sehr wenig über AI. Ne? Und da hätten wir auch viel drüber sprechen können. Aber das gehört inzwischen schon so ein bisschen auch zum Alltag dazu. Also zumindest für viele von uns. Und ich glaube, so darf man es auch betrachten. Also, dass das so ein bisschen eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir halt uns weiterbilden, dass wir Gen AI nutzen für Prozesse in allen Bereichen. Also was immer wir machen, die Channels, die Themen, das bleibt gleich. Nur AI ist überall als Layer drin und wird uns halt helfen, Dinge besser zu machen. Also und auch besser zu skripten, ne? Von einem Problem über einen Prompt zu einer Lösung zu kommen und so weiter. Und das definitiv super wichtig. Letzte Worte vielleicht. Ich habe es im Vorgespräch kurz angekündigt. Ich würde ganz gerne nochmal Xander herzlich einladen. Ich starte morgen tatsächlich meinen eigenen Podcast und würde hier ganz gerne eine Gegeneinladung aussprechen. Das wird ein Gründer-Podcast. Deswegen geht das jetzt hier an Xander als Gründer der 121 Watt. Das wird 1000 gute Gründer heißen und morgen wird die erste Folge aufgenommen. Also wenn du möchtest, bist du herzlich eingeladen als Gast.
Jawohl, das ist super, ne? Weil man so, gleich morgen.
Morgen wird die erste Folge produziert. Genau. Aber wann immer es dir reinpasst, irgendwann in den nächsten Monaten, super gerne.
Vielen, vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und war ein tolles Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns dann demnächst mal wieder auf einer Konferenz, einem Stammtisch oder einem 121 Watt Event.
Sagt Oliver Zenglein beim 121 Watt Podcast.